meine verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern. Tja, heute Abend steht wirklich eine entscheidend wichtige Frage an. Wissen Sie, ich habe gelesen, eine Statistik ergab Folgendes. Heute Morgen waren wir im Gottesdienst in Rehweiler. Da habe ich den Leuten gesagt, was ich Ihnen jetzt auch sage. Eine Statistik hat ergeben, die befragten Menschen sagten, 75% der Zeit ihres Lebens wäre ohne rechten Sinn und ohne rechte Freude. Meine Frage, welch eine Minusbilanz! Und trotzdem, jede von uns muss sich der Frage nach dem Sinn seines Lebens stellen. Das gehört zu ihrer Würde. Der Mensch hat Geist und Vernunft und die lassen ihn fragen. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin geht die Reise? Das Tier kennt diese Frage nicht, aber sie und ich. Also, hat das Leben einen Sinn? Ich möchte diese Frage nicht in einer vordergründigen Weise beantworten. Zum Beispiel, dass ich sage, der Sinn des Lebens besteht in der Gründung von Ehe und Familie. Bestimmt, das ist ein Schöpfungsauftrag, wichtig, aber dann wäre deren Leben ja sinnlos, die nicht zur Vater- und Mutterschaft gelangen. Und das wird ja wohl keiner von Ihnen behaupten wollen. Also müssen wir die Antwort auf diese Frage tiefgründiger geben. Ich habe über diese Frage nachgedacht. Ich musste feststellen, im Wesentlichen sind es vier verschiedene Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und prüfen Sie sich, in welcher Antwort Sie sich wiedererkennen oder wesentlich wiedererkennen. Da gibt es erstens diese rosa-rote, diese optimistische Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es gab Zeiten in unseren westlichen Ländern, da hat man in wunderbaren rosaroten Farben geschwelgt. Besonders vor dem Ersten Weltkrieg, da war es ein Wort, das die Leute schier bezauberte. Das Wort Fortschritt. Fortschritt. Fortschritt, nun, in Bezug auf Entdeckungen und Erfindungen, Eisenbahn, Elektrizität, Dampfschifffahrt, Telefon und so weiter. Der Sinn des Lebens besteht nun darin, den Fortschritt immer weiterzuführen über Völkerbund, über Weltrepublik, über Weltwirtschaftsverflechtung, bis hin zu dem Tag, da wir das verloren gegangene Paradies wieder in unsere Regime nehmen werden. Das war früher und heute. Meine Freunde, heute hat dieser Fortschrittsoptimismus und dieser Fortschrittsglaube leidenschaftliche Bannerträger. Bei uns im Westen ist es ein atheistischer Humanismus und der Marxismus. Und drüben im Osten ist es der sozialistische Kommunismus. Ich war nun schon zweimal drüben. Im Jahre 1977 und 1979. Da habe ich riesengroße Transparente gesehen, so von da bis hier. Ich war bloß gespannt. Da stand zum Beispiel auf einem dieser Transparente, hören Sie mal, mit der großen Oktoberrevolution, Klammer auf, 1917 in Moskau, in Leningrad, Klammer zu, mit der großen Oktoberrevolution begann die Zukunft der Menschheit. Und darum bitte, jetzt diesen Fortschritt immer weiterführen, immer weiterführen. Drüben, während des Krieges, konnte ich mich davon überzeugen, da glaubt man ernsthaft, da hinten in der Sowjetunion, dort sei das erste und Arbeiter- und Bauernparadies verwirklicht. Ich frage Sie, ist das kein Sinn des Lebens, Fortschritt immer höher hinauf? Aber ich bin davon überzeugt, die meisten unter uns werden den Kopf schütteln. Ich frage Sie, ist denn der Mensch im Laufe der Geschichte immer menschlicher geworden? Nein, im Gegenteil. Ich frage Sie, fühlen wir uns alle in tiefe Sicherheit und Geborgenheit? Nein, nein, wir haben alle Angst. Schauen Sie, und darum bin ich nicht verwundert, das ist die völlig entgegengesetzte Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Diese entgegengesetzte Antwort ist nicht die rosa-rote, sondern ist die schwarze, die schwarzseherische, die pessimistische, braucht ein Fremdwort, die nihilistische Antwort. Ist das Ihre Antwort? Jedenfalls ist diese Antwort nicht so oberflächlich wie die erste. Die ist nämlich oberflächlich. Hat das Leben einen Sinn? Hier sagt man. Ist es vielleicht sinnvoll, wenn in zwei Weltkriegen damals und in den Kriegen heute sich die Menschen gegenseitig auf bestialische Weise abschlachten? Damals im letzten Weltkrieg habe ich es erlebt, wie sie sich gegenseitig durch Flammenwerfer zur Unkenntlichkeit verstümmeln. Und heute machen wir das durch Napalmbomben. Meine verehrten Freunde, ich frage Sie, wo bleibt noch der Sinn Ihres und meines Lebens, wenn wir dafür arbeiten, wenn wir dafür sparen, wenn wir dafür unsere Kinder etwas lernen lassen, dass wir alle wachsende Aussicht haben, eines Tages durch Megatonnenbomben ausgelöscht zu werden. Durch Bomben, von denen jeder Einzelne eine stärkere Sprengkraft in sich zusammenballt, als alle gefallenen Bomben im Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Dann haben wir endlich Europa in einen radioaktiv verseuchten Totenacker verwandelt. Ein schöner Fortschritt, nicht wahr? Ja, meine verehrten Freunde, hat das Leben einen Sinn? Es stimmt etwas nicht am Sinn des Lebens, wenn auf der einen Seite in den sogenannten kapitalistischen Ländern, also in den westlichen Ländern, wenn es dort Frauen gibt, die ihrem Hund Goldplomben in die Zähne setzen. Drüben in den USA gibt es 1,5 Millionen Schwimmbecken für Hunde. Haben Sie es gehört? Für Hunde. Und auf der anderen Seite werden nahezu 2/3 der gesamten Menschheit von der Geißel des Hungers erbarmungslos geschlagen. Bei uns leben Hunde besser als in diesen KZ-Ländern des Hungers Menschen. Und das hat Christus nicht gewollt, liebe Jugend. Das hat Christus wahrhaftig nicht gewollt. Reden wir wieder von etwas anderem. Welch ungeheuren Missständen stehen wir doch auf moralischem Gebiet gegenüber. Bei uns in der Bundesrepublik, diese Dunkelzimmer, Dunkelzahl, die weiß man ja nicht. Zwischen 300.000 bis einer halben Million Kinder, die im Mutterleib getötet werden. Wir als schriftgebundene Christen werden uns niemals damit einverstanden erklären, was sich da gesetzlich niedergeschlagen hat in Bezug auf den Paragraphen 218. Nie, nie dürfen wir nicht, können wir nicht, nie, weil wir eine Achtung vor dem Leben haben. Wieder etwas anderes. Ach, meine verehrten Freunde, wie viel fröstelnder Einsamkeit gibt es doch. Die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte wachsender Vereinsamung. Und dies mitten in den großen Massen, ja gerade wegen der großen Massen. Durch ungezählte Hausgemeinschaften geht ein Riss. Man grüßt sich noch nicht einmal. Zwischen Nationen und Völkern schwelt der Hass. Ja, da verstehe ich, wenn es Menschen gibt, die einfach keinen Sinn des Lebens mehr finden. Und dazu gehört auch der bekannte Dichter und Nobelpreisträger Ernst Hemingway, dieser Amerikaner. Er hat sich ja selber das Leben genommen, sich selbst erschossen, weil er keinen Sinn in seinem Leben mehr sah. Unter anderem hat er die Erzählung geschrieben, der alte Mann an der Brücke. Ebro Delta, da unten in Spanien, während des spanischen Bürgerkrieges, da sitzt da ein alter Mann am Rande der Stadt. Die Stadt soll unter Artilleriefeuer gelegt werden. Und sagt der alte Mann, ich bin 76 Jahre alt, bin jetzt 12 Kilometer gegangen und ich glaube, dass ich jetzt nicht mehr weitergehen kann. Ein Soldat sagt zu ihm, stehen Sie auf, hier ist kein guter Platz für Sie. Er steht auf und geht dann etwas und dann setzt er sich rücklings in den Staub. Er ist zu müde, er ist zu matt. Und dann kommt es gequält aus ihm heraus. Ich habe doch nur Tiere gehütet. Ich habe doch nur Tiere gehütet. Was wollte er damit sagen? Damit wollte er sagen, ich habe mich doch nicht so politisch betätigt. Ich gehörte doch keiner Partei an. Nun wird ihm diese Hoffnung auch noch zerschlagen, dass er meint, aufgrund dessen würde ihm nichts geschehen. Ich habe doch nur Tiere gehütet. Ich frage Sie, gibt es denn noch etwas Harmloseres? Und trotzdem gehetzt. Und dieser Mann ist ein Bild für Millionen unter uns. Freunde, hat das Leben noch einen Sinn? Sinn des Lebens, worin besteht er? Ja, ich verstehe, wenn es viele Menschen gibt, die den Sinn des Lebens nicht finden. Mehr noch, die am Sinn des Lebens verzweifeln. Denn bitte, denn wenn der Mensch den Glauben an Gott verliert, verliert er auch den Glauben an den rechten Sinn des Lebens. Den rechten. Wer weiß, Albert Camus, Ein bekannter Schriftsteller da aus Südfrankreich. Unsere Kinder, Schüler beschäftigen sich in den Schulen damit. Wissen Sie, was der gesagt hat? Die größte Ersparnis, die sich im Bereich des Denkens erzielen lässt, besteht darin, die Nichtverstehbarkeit der Welt hinzulegen. Darin soll der Sinn des Lebens bestehen, die Nichtverstehbarkeit der Welt hinzunehmen. Wenn er keinen Sinn darin sieht, oder ein anderer meiner verehrten Freunde, der ist im Jahre 1980 gestorben, ein weltbekannter Philosoph, Jean-Paul Sartre, Paris. Wissen Sie auch, was der gesagt hat? Ach, bringst du doch viele junge Menschen mit, viele. Hier werden ihre Probleme abgehandelt, sagen Sie das den jungen Menschen. Sartre sagt, alles geschieht und nichts ist bedeutend. Wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wüssten. Ja, meine Freunde, meine liebe Jugend, welch ein Eingeständnis kalter Ungeborgenheit. Sinn des Lebens, worin besteht er? Gibt es überhaupt einen Sinn? Ich verstehe auch die dritte Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich verstehe auch sie, wenn auch sie falsch ist, wie die erste, die rosa-rote. Falsch ist wie die zweite, diese schwarze. Die dritte Antwort, es ist die materialistische Antwort. Und darum die oberflächliche Antwort, die resignieren, ist ein Fremdwort. Also da verzichtet man darauf, auf eine Antwort. Hat das Leben einen Sinn? Hier antwortet man. Jedenfalls hat es keinen Platz für hohe Ideale. Unter den Trümmern der Kriege liegen sie begraben, die schönen Ideale. Schauen Sie den Jahrgang 1940. Erstens, wer lebt denn noch von meiner Generation, von meinem Jahrgang? Doch so gut wie kaum einer. Unsere Ideale, die sind alle zerbombt, ausgebombt. Ich bin ausgebombt in meinen Idealen. Aber ich habe die nicht gehabt. Entschuldigung, ich würde nur einen Klammern bemerken. Ja, meine verehrten Freunde, und darum bitte, und darum, für viele bleibt nur noch eins übrig, das Irdische, die Materie. Und darum sagen viele, ich will vorwärts kommen im Beruf. Und darum geht es mir ums Verdienen, immer mehr, immer mehr. Verdienen und genießen, verdienen und genießen. Genießen und verdienen, genießen und verdienen. Und hinter all diesem lauert ein Gespenst, nämlich das Gespenst der Angst. Nichts ist unter uns so sehr verbreitet wie die Angst. Besonders unter der Jugend, das weiß man. Und dieses Gespenst hat einmal auf ein Plakat Folgendes geschrieben. Genieße das Leben beständig, denn du bist länger kaputt als lebendig. Und darum nur ja nicht verzichten, wodurch jetzt noch alles in verschwenderischer Fülle vorhanden ist. Und darum Triebbefreiung, wie der moderne Seelenarzt sie fordert, und darum Totalbefreiung, wie es der Existenzphilosoph Sartre proklamiert. Hat das Leben noch einen Sinn? Ja, natürlich. Im Irdischen, im Fernsehapparat, in der komfortablen Wohnung, möglichst mit Schwimmbecken, hat das Leben einen Sinn. Ja, im gutgehenden Geschäft, in der Ferienreise nach Mallorca oder noch weiter in den Süden, hat das Leben einen Sinn. Natürlich, in den dicken Bankkonten. Hat das Leben einen Sinn? Ja. Aber bitte nicht tiefer fragen. Und doch müssen wir fragen. Entschuldigung, geht denn diese Rechnung auf? Nein, niemals. Du hast ja deine Seele vergessen. Dein Leben nach dem Tode. Deine lange Ewigkeit. Du gleichst ja dem Vogelstrauß. Meine verehrten Freunde, und wer weißt du, wem du sonst noch gleichst? Du gleichst ja dem reichen Kornbauer, und von dem heißt es, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wirst mir sein, dass du bereitet hast. Und außerdem, die Tausende, die mit einer schwer unheilbaren Krankheit in ihren Betten dahinsiechen oder mit einer multiple Sklerose behaftet, mit ihren Rollstühlen sich da fortbewegen oder in den Betten liegen. Bitte, welche Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gibst du denen? Welche? Wenn du ein Materialist bist, dann bist du ein Tagesträumer. Dann bist du mit deinem Latein am Ende. Dann musst du verstummen. Und dann bitte. Geistige Kurzsichtigkeit ist es, am irdischen Kleben zu bleiben. Materialistische Diesseitigkeit ist eine Rechnung ohne den Wirt, das heißt ohne Gott. Und es ist einfach ein Zeichen von geistiger Unreife, vordergründig Materielles, zum letztgründigen Wert zu erheben. Und darum offenbart diese materialistische Antwort die ganze seelische Leere, die Brüchigkeit des modernen, des materialistischen. Schon darum drängt aber auch alles bisher Gesagte über sich hinaus. Meine Freunde, hat das Leben einen Sinn? Die vierte Antwort, die wir auf diese Frage geben dürfen, Gott sei Lob und Dank, ist die biblisch-wirklichkeitsechte Antwort. Ach, es könnte sein, dass der eine und der andere einwendet. Ich hätte die drei ersten Antworten zu ausführlich gegeben. Ich habe sie deswegen so ausführlich gegeben, damit keiner mehr durch die Maschen flutschen kann. Denn jetzt bleibt ernsthaft nur noch diese vierte Antwort übrig. Diese vierte Antwort möchte ich geben zunächst mit dem Wort Jesu. Jesus hat gesagt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Meine verehrten Freunde, Damen und Herren, liebe Jugend, Gottesliebe und Menschenliebe verwirklichen, und zwar mit allen sich daraus ergebenden Folgerungen. Das ist der eigentliche Sinn ihres Lebens. Und in der Tiefe ihres Herzens müssen sie dieser Proklamation, diesem Ruf zustimmen. Sie wissen nämlich selber ganz genau, dass es in ihrem Leben, in unser aller Leben, in meinem Leben ganz anders aussehen würde, nehmen wir dieses Wort gewissensmäßig ernst, immer wieder neu gewissensmäßig ernst. Ja, wir reden heute viel von Menschenwürde, von Menschenliebe. Gut und schön, schön und gut, richtig. Aber wenn dieses Reden von der Menschenliebe, das ich sehr achte, wenn das nicht verwurzelt ist in der Gottesliebe, was dann? Dann wird die zwischenmenschliche Beziehung sehr leicht vergiftet. Jetzt könnte jemand einwenden und könnte sagen, gewiss, ich glaube ja an Gott. Sehen Sie, hier lauert eine Gefahr, nämlich die Gefahr der Verharmlosung. Um der zu begegnen, muss ich Ihnen darum das zweite Wort der Heiligen Schrift zurufen. Und unser verehrter Herr Diakon Genrich, der hat uns das Wort vorgelesen. Es heißt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Schauen Sie, und nun könnte Klarheit herrschen, Damit erfüllt sich der Sinn Ihres Lebens, wenn Sie es festgreifen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, und zwar den ewigen Sohn Gottes im Glauben ergreifen, den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha für Ihre und für meine Sünden gestorben ist. Den Sohn Gottes im Glauben ergreifen, der in verklärter Leiblichkeit auferstanden ist und Ihnen darum an seinem ewigen Leben Anteil geben kann, Anteil in seiner himmlischen Herrlichkeit. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, und zwar erfülltes, beglücktes, ewiges Leben. Der hat die Sinnbestimmung seines Lebens gefunden. Ach, ich weiß. Von Natur aus bäumen wir uns gegen diese radikale Ausschließlichkeit dieses Wortes auf. Wer den Sohn hat, der hat, wer nicht hat, der hat nicht. Viele Menschen sagen, wer Geld hat, wer einen schweren Mercedes hat, wer einen schönen Bungalow hat, wer sich alles erlauben kann, der hat das Leben. Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Viele Menschen sagen, wer Ansehen besitzt, Ruhm hat, Ehre hat, Kultur besitzt, Charakter hat, eine gute, nette Familie, gesunde Kinder und ordentliche Kinder, der hat das Leben. Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Frage, wird damit Gottes Wort diese geistigen und natürlichen und auch die materiellen Güter gering? Nein, aber sie bekommen die richtige Rangordnung. Schauen Sie, das ist das Entscheidende. Gestatten Sie mir die Frage. Haben die Dinge in Ihrem Leben die richtige Rangordnung? Frage. Warum dürfen wir denn der radikalen Ausschließlichkeit dieses Wortes nichts abmarkten? Wer den Sohn Gottes hat, der hat, wer nicht hat, hat nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Erfahrung es uns lehrt, wie äußerst verhängnisvoll es ist, wollten wir dieses Wort ablehnen oder auch gar abschwächen. Beweis. Der einflussreiche Philosoph Friedrich Nietzsche hat Jesus Christus abgelehnt und somit auch Gott. So kam er zu dem Ruf, Gott ist tot. Ihr und ich, ihr in Kitzingen und Umgebung und ich, wir haben ihn gemordet Und nun ist die Luft rein und frei von Gott. So sagt Nietzsche. Meine Freunde, machen wir uns nichts vor. Millionen haben diesen Ruf praktisch nachgesprochen. Nun sind wir frei von jeder Bevormundung. Befreiung heißt das Zauberwort. Mit einem Fremdwort Emanzipation. Aber, meine Freunde, der gleiche Nietzsche, er spürt, was er angerichtet hat. Die Gott in ihrem Herzen für tot erklären ließen. Nietzsche, dieser geistige Wetterprophet, er sagt nämlich, brauche ich jetzt sein Fremdwort, aber ich übersetze es sofort, er hat gesagt, der Nihilismus hat seinen Siegeslauf angetreten und ist nicht mehr zu bannen. Nihilismus, das heißt die schwarze Nacht des gähnenden Lichts. Ja, vor diesem Licht stehen wir heute mehr denn je. Wir haben unsere Erde von der Sonne losgerissen. Das heißt, unser Leben von Gott getrennt. Hier liegt die tiefste Ursache für die religiöse Sonnenfinsternis unserer Zeit. Genau an dieser Stelle liegt die Ursache für den Sinnverlust des Lebens bei so vielen, ach, so vielen Menschen. Die Probleme unserer Tage sind im tiefsten religiöse Probleme. Glauben Sie es mir, was Jesus gesagt hat, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Denn er hat von sich gesagt, ich bin das Leben. Zu meinem Freund und Bruder Pastor Paul Deitenbeck in Lüdenscheid sagte ein sterbender, verhältnismäßig junger Prokurist, hören Sie mal, wenn ich Jesus habe, habe ich alles, und wenn ich nichts hätte. Und wenn ich Jesus nicht habe, habe ich nichts, und wenn ich alles hätte. Ich frage Sie, haben Sie den Sohn Gottes? Wenn ich Jesus habe, habe ich alles. Frage, warum dürfen wir der radikalen Ausschließlichkeit dieses Bibelwortes nichts abmarten? Wer den Sohn hat, der hat, wer nicht hat, hat nicht. Zweiter Grund, weil die Erfahrung lehrt, wie segensreich es ist, dieses Wort ernst zu nehmen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das will ich Ihnen auch jetzt beweisen. Ich sage das ganz besonders im Blick auf unsere jungen Menschen unter uns. Ich möchte, dass Sie viel dankbarer werden, dass Sie in der Bundesrepublik Deutschland wohnen dürfen, in einem Land der Freiheit. Also, ich habe, was ich jetzt Ihnen sage, ich habe es miterlebt, ich weiß es noch, wie wenn es heute gewesen wäre. Also, die Katastrophe von Stalingrad. 232.000 Kampfsoldaten wurden in dem Kessel von Stalingrad sinnlos verheizt. Studenten in München warten es mit Flugblättern auf die Sitze der Hörsäle, des Hörsaals zu legen. Darauf stand auf diesem Zettel, wahrheitsgetreu, was in Stalingrad vor sich ging. Der Hausmeister hat sie dabei ertappt. Er hat sie angezeigt. Sie wurden zum Tode verurteilt, liebe Jungen, nur weil sie die Wahrheit gesagt haben. Meine verehrten Freunde, am 22. Februar, am 22. Februar 1943 wurden in diesem Zusammenhang unter anderem die Geschwister Hans und Sophie Scholl hingerichtet. Als der evangelische Pfarrer ihre Todeszelle betrat, da bat ihn Hans Scholl, das Hohelied der Liebe ihm vorzulesen. 1. Korinther 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und dann bat er um den 90. Psalm. Herrgott, du bist unsere Zuflucht für und für. Und in seinem Abschiedsbrief hatte er geschrieben, ich werde noch das heilige Abendmahl empfangen und dann selig sterben. Gott ist bei uns. Nun reichte ihnen der Pastor das Mahl des Herrn. Und der Pfarrer berichtet darüber, beim Abendmahl weitete sich die Armsünderzelle zum heiligen Gottestempel. Man vermeinte, das Flügelrauschen der Engel zu vernehmen, die sich bereiteten, die Seelen versöhnter Gotteskinder emporzuführen in den Saal der Seligkeit. Hans Scholl sagte zuletzt, nicht soll Böses mit Bösem vergolten werden und alle Bitterkeit ist ausgelöscht. Die Mutter durfte noch einmal ihre Söhne, ihre beiden Kinder besuchen. Und da war es das Letzte, die letzten Worte, die zwischen Mutter und Tochter gesprochen wurden. Die Mutter zur Tochter, im Blick auf den schweren Gang, den letzten, denk an Jesus, denk an Jesus. Und darauf die Tochter zur Mutter, Mutter, du aber auch. Und dann gingen beide, Sohn und Tochter, ruhigen und festen Schrittes zum Schafott, legten ihr Haupt auf den Block und starben im tiefen Frieden. Freunde, was ist das? Das ist Sinnerfüllung des Lebens bei äußerer Sinnlosigkeit. Verstehen Sie nun das Wort, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn ich Jesus habe, habe ich alles. Und wenn ich nichts hätte, und wenn ich Jesus nicht habe, habe ich nichts. Und wenn ich alles hätte, und ich frage Sie wieder, haben Sie den Sohn Gottes? Sie fragen zurück, ja, wann habe ich ihn denn? Und ich antworte Ihnen, wenn Sie sich Jesus Christus übereignen, wenn Sie sich ihm völlig anvertrauen, wenn er die tragende Mitte Ihres Lebens ist, dann haben Sie ihn. Ich erinnere mich noch gut an Folgendes, ob mein lieber werter Freund und Bruder, Herr Pastor Dunert, nun auch dabei war in Berlin, damals beim ersten Weltkongress für Evangelisation in der Berliner Kongresshalle. Also, wenn er da war, dann wird es bestätigt und wenn nicht, ist nicht schlimm. Also, da ereignete sich Folgendes. Abends wurden so Berichte gegeben auf den Teilen der Welt, nicht? Was da vor sich geht. Und da war auch an einem Abend auf dieser Empore, so wie wir hier auf der Bühne, waren drei Personen. zwei Männer und eine Frau. Diese beiden Männer waren Mörder, Mörder im vollen Sinne des Wortes. Sie waren Angehörige des Auka-Stammes da unten aus den Dschungelgebieten des Amazonastromes in Südamerika. Wieso waren sie denn Mörder? Die Amerikaner hatten Missionare und Ärzte geschickt, um den Menschen da unten medizinisch zu helfen und ihnen das Evangelium von Jesus zu verkündigen, den sie bis dahin noch nicht kannten. Was haben sie getan? Sie haben 6 Missionare und Ärzte ermordet. Und aber die Amerikaner schickten erneut Missionare und Ärzte. Und dann kam es da unten zum Durchbruch. Und sie erkannten Jesus Christus, er ist ja wirklich unser Befreier. Und so wurden die beiden Mörder Christen. Und die Frau? Die Frau war die Schwester eines dieser ermordeten Missionare. Das heißt also, diese Frau übersetzte die Mörder ihres Bruders. Diese Mörder waren ihr selbst zu Brüdern geworden. Meine verehrten Freunde, was ist das? Das ist Sinnerfüllung des Lebens. Wahrhaftig, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Oder, ich sage das im Blick auf die vielen Menschen, die sich in Krankheit und Leid befinden, am Dienstagabend, oder wann ist das? Ja, ich glaube am Dienstag, da werden wir eigens über dieses uns alle gehende Thema, über das Leid sprechen. Leid und Trost. Also, was ich Ihnen jetzt sage, ich sage das im Blick auf die vielen Krankheiten und Leid. Und da stellt sich ja die Sinnfrage des Lebens. Und das kann uns ja auch allen zu einer Anfechtung werden. Meine verehrten Freunde, ich kenne Sie persönlich. Ich kenne Sie persönlich. Also, 1921 ist Sie geboren. Sie hat Jesus Christus in ihrem Herzen Raum gegeben. Eine besondere Frau. Nie konnte sie in ihrem Leben auch nur einen Meter gehen. Nie konnte sie eine Sekunde stehen. Nie konnte sie auch nur ein einziges Mal eine Scheibe Brot zum Munde führen. Nie eine lästige Fliege verscheuchen. Sie wurde verkrüppelt und mit verkrampften Gliedern geboren. So, 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 so. Ich habe sie wiederholt besucht. Ich schreibe ihr auch viele Karten, so, damit sie weiß, dass man auch sie an sie lieb denkt. Meine Verehrten, und was sagte diese Frau? Sie hat es mir selber gesagt, darum müssen Sie es mir glauben. Ich habe keinen Grund zum Klagen. Zu Silvester wünschte sie sich das Lied: Jesus verspätet sich nie. Und wieder muss ich Sie fragen, was ist das? Das ist ein sich beschenken lassen mit Sinnerfüllung bei gleichzeitig äußerlicher Sinnlosigkeit. Ja, die Wahrheit lässt sich nicht mehr bestreiten. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn ich Jesus habe, habe ich alles. Und wenn ich nichts hätte, und wenn ich Jesus nicht habe, habe ich nichts. Und wenn ich alles hätte, frage noch einmal, haben Sie den Sohn Gottes? Ist er das Herzstück Ihres Lebens? Zum Schluss eine Frage, was ist nun zu tun? Antwort mit einem einzigen Wort: Heimkehren. Heimkehren. Sie müssen ein Heimkehrer Gottes werden. Wohin? Heimkehren zum Kreuz auf Golgatha. Dort am Kreuz auf Golgatha blutete sich Jesus zu Tode. Liebte er sich zu Tode, warf er sich hinein in den Staub dieser unserer Welt. Alles für sie und für mich. Und für mich. Meine Verehrten, das Leben bekommt seinen Sinn von seinem Ziele her. Ganz wichtiger Gedanke. Das Leben bekommt seinen Sinn von seinem Ziele her. Was ist das Ziel ihres Lebens? Sicher in Jesu Arm, heißt ein Lied. Dann erfüllt sich der Sinn ihres Lebens. Wenn ich Jesus habe, habe ich alles.